Hallo Brigitte.
Hallo Nina.
Nach einem etwas turbulenten Morgen haben wir uns hier eingefunden. Und hallo liebe Podcast-Zuhörer. Der Mai neigt sich dem Ende zu, der Juni steht vor der Tür. Und im Mai gab es endlich mal wieder was Besonderes. Das Dürpelfest hat stattgefunden. Nach wie vielen Jahren Pause?
2 Jahren Pause. Pandemiepause.
Ja. 2 Jahre Pause. Es war mein erstes Dürpelfest. Ich
genau.
Fand es sehr interessant.
Ja, also wer nicht gerade Solinger oder Ohligser ist, für den mag das etwas fremd sein, obwohl wir eigentlich jedes Jahr mehr Besucher von auswärts haben. Also es ist jetzt schon ein großer Anziehungspunkt. Es ist ein Riesenfest, eine Festmeile, wirklich durch die Innenstadt von Ohlig, auf der Düsseldorfer Straße hauptsächlich, unten auf dem Marktplatz und in der Seitenstraße. Da ist immer noch Kirmes, weil das Fest vor, ja, vielen, vielen Jahren entstanden ist und es eben als Familienfest geplant gewesen ist und auch immer sein sollte. Deshalb legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass es diese Kirmes immer noch gibt. Und viele Leute haben uns dieses Jahr gezeigt, dass auch für sie das wichtig ist. Nach 2 Jahren Kirmesabstinenz war der Zuspruch wohl gigantisch, habe ich von den Schaustellern gehört. Und die übrige, ja, ich nenne das jetzt mal Festmeile mit den Ständen, wo es Getränke gibt, Essen und so weiter. Also das ist der Schwerpunkt. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Trödelmarkt oder Warenangebot. Da ist der größte Teil, ich würde sagen 3/4 der Stände, wird von Vereinen betrieben. Also dem Sportverein hier im Stadtteil, der Fußballmannschaft, TSV auf der Höhe. Es gibt also wirklich diverse Stände dann von den Sebastianern, von der Kirche. Also ich weiß gar nicht, ob man es sich als Verein leisten kann, keinen Stand auf dem Dürpelfest.
Wahrscheinlich nicht.
Oder aber es mangelt dann wirklich an Platz. Weil wie gesagt, die Plätze, Standplätze sind so begehrt bei allen. Ich sage immer, das ist wie auf den Nordseeinseln. Um da einen Pensionsplatz zu kriegen, da muss ja quasi immer einer von den Stammgästen versterben.
Ja.
Ja, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten ja erst noch diesen Sturmtag am Freitag, wo die Eröffnung verschoben worden ist auf den Abend, sonst wäre es schon mittags losgegangen. Da war das Wetter noch so ein bisschen ungemütlich, war schon noch ein bisschen windig, aber Samstag und Sonntag war wirklich prima und ja, ist eben auch von allen sehr gut angenommen worden und auch in der Form sehr gut angenommen worden. Ist natürlich klar, wenn so viele Leute auf einem Fleck zu einer Sache zusammenkommen, gibt es natürlich auch immer so ein paar unschöne Begebenheiten und das war auch dieses Jahr sehr, sehr reduziert. Also alle Mitstreiter, Polizei, Feuerwehr, THW, Malteser, die haben gesagt, es sei doch überwiegend sehr ruhig und sehr friedlich verlaufen. Also die Stimmung wäre, also bis auf ganz wenige Ausnahmen mal an so kleinen Stellen nicht irgendwann mal aggressiv geworden oder so, sondern wirklich sehr, sehr friedlich. Und
ja, das ist doch super. Eine schöne Bilanz auch für das Fest, vor allem nach 2 Jahren. Und wenn alles ruhig und friedlich verlaufen ist, und ich denke mal auch, nach 2 Jahren ist man einfach nur froh, mal wieder ein bisschen Feste zu feiern, ein bisschen zu feiern, überhaupt im Allgemeinen.
Ja.
Hat mich schon sehr an Barm Live erinnert. Das hat jetzt auch nach 2 Jahren mal wieder in Wuppertal-Barm stattgefunden, jetzt diese Woche. Hat mich sehr dran erinnert, weil das ist ja auch so eine Festmeile, wo überall Getränke und Essensstände sind. Irgendwo gibt's mal so ein paar kleine Buden, wo du irgendwelche Dinge gewinnen kannst. Ja.
Ja, es ist halt, so ein Fest ist eigentlich als Kommunikationsplatz gedacht.
Mhm,
man redet und hört zusammen Musik. Also das ist ja auch immer ganz vielfältig, das Angebot und
ja,
so. Also.
Mit der Musik war ich auch sehr zufrieden mit dem Stand, der gegenüber von unserer Buchhandlung stand. Es gab Rockmusik. Ich habe mich sehr gefreut. Bis er dann auf einmal gegen 1 Uhr dann zu Schlager übergegangen ist. Da, naja.
Okay.
Naja, nicht mein Geschmack.
Ja, das soll ja für jeden etwas dabei sein.
Richtig, genau. Ja, von einem schönen Fest kommen wir zu schönen Büchern. Wir haben wieder gute Buchempfehlungen für euch. Möchtest du mit der ersten Buchempfehlung anfangen oder soll ich?
Ja, kann ich gerne machen.
Okay, was hast du für uns?
Ich habe gelesen und dachte erst, das ist jetzt so meine Entdeckung, Taschenbuch, Krimi, wunderbar. Mhm. Habe dann aber festgestellt, dass dieser Krimi von Martin Maurer, Die Krieger, als Paperback schon im vorigen Jahr, Anfang vorigen Jahres erschienen ist. Da ist er, ehrlich gesagt, dieser Krimi an mir vorbeigegangen. Ich habe jetzt erst, als die Taschenbuchausgabe kam, diesen Autor wahrgenommen. Und das ist einfach, es hat mich interessiert. Das war so der Hauptsatz zum Inhalt war, ein Berliner Ermittler in München der 80er Jahre. Und da habe ich gedacht, 80er Jahre, das interessiert mich. Mhm. Das liegt natürlich auch an meinem gereiften Alter. Aber ja, fand ich dann einfach spannend. Und ja, der fängt eigentlich erstmal relativ betulich an. Es gibt, also betulich in Anführungsstrichen, es gibt eine Brandstiftung in so, na, eher so einer Sexdiskothek, also nicht den, der üblichen Diskothek-Klientel. Mhm. Und dann werden noch zwei Wohnmobile, also vom Straßenstrich in München abgefackelt, zum Glück ohne Opfer. Bei der Diskothek hat es Schwerverletzte gegeben und schließlich auch eine Tote. Das wird erstmal abgehackt unter Revierkämpfen im Rotlichtmilieu. Und dann taucht aber ein Bekennerschreiben auf, dass die italienische Polizei interessanterweise beziehungsweise eine italienische Tageszeitung bekommen hat. Und dann gewinnt dieser Fall eine ganz eigene Dynamik. Ist nachher, also ich würde sagen, so der Mittelteil, da werden sehr viele Spuren und Handlungsstränge gelegt. Das ist ein bisschen anstrengend, die nachzuhalten. Aber dann im letzten Drittel nimmt das alles so richtig Fahrt auf und ja, wird super spannend, finde ich, weil da politische Fakten mit reinkommen. Das ist nämlich das, was mich am Ende des Buches, weil es hat auch so ein bisschen so einen Cliffhanger am Ende. Es wird zwar das Eigentliche aufgeklärt, aber die Hintergründe oder die Hintermänner eigentlich nicht.
Also es regt zum Weiterlesen des neuen Bandes dann
ganz
an.
Genau. Schön. Der ist jetzt auch erschienen, aber auch erstmal als englische Broschur, also etwas
als Paperback.
Ja. Mhm. Und da wird auch wieder eine andere politische Facette aufgegriffen und dann mit diesem Fall verknüpft. Aber was mich am meisten so im Nachhinein ja noch hat gruseln lassen, ist, dass, ich sag jetzt mal, der Kern oder das Gerippe dieses fiktiven Krimis sind tatsächliche Begebenheiten. Also diese Fälle hat es gegeben. Es hat diesen Brand in dieser Münchner Diskothek gegeben. Es hat, ja, von diesen anderen Protagonisten, die nachher daraus kristallisiert werden, die gibt es. Mhm. Und da gibt es diese Grauzonen, wo nicht weiter ermittelt worden ist. Also das ist wirklich, das schluckt man dann am Schluss doch, weil erst dacht man, ja, netter Krimi, ne? Also ja, ne, wie man so Krimi erwartet. Und wenn man dann sieht, das schwappt in mein reales Leben über.
Spannend und lässt einen richtig schlucken.
Ja.
Okay,
ja. Und wie gesagt, deshalb bin ich jetzt sehr gespannt auf den zweiten Band, um diesen Kommissar Nick Marzek, das ist also der Berliner Kommissar, der nach München gekommen ist. Ja, ich bin mal gespannt, ob das weiter diesen Spannungsbogen so hält.
Ja, kurze Frage zu den Charakteren. Weißt du das, ob die jetzt für den Roman andere Namen bekommen haben und umgeändert sind oder ob die auch so auf der Historie basieren?
Also dieser Kommissar ist eine fiktive Gestalt.
Okay.
Davon gehe ich aus. Die, ja, ich will nicht zu viel verraten, aber die am Ende des ersten Buches, also am Ende des Buches Die Krieger, quasi als Tatverdächtige benannt werden. Das sind reale Namen, die hat es wirklich so gegeben oder okay, die gibt es wirklich so. Also ja, da steht auch, was aus denen geworden ist, so wie viele Jahren die vielleicht verknackt worden sind. Und ja, und es gibt Figuren, Da gibt es Vorbilder, aber da sind die Namen geändert worden. Okay. Also es gibt schon, es ist schon, also man kann sich da rein vertiefen. Ich habe dann wirklich drüber nachgedacht, ob ich mir mal diese realen Hintergründe noch dazu angucke, also auch Zeitungsberichte aus der Zeit. Aber vieles gibt es nur in Italienisch und da hätte ich jetzt eine gewisse Schwierigkeit.
Okay, alles klar, da ist dann eine gewisse Sprachbarriere dann, okay. Hm? Ja, cool.
Also wie gesagt, deshalb freue ich mich jetzt auch schon, dass ich jetzt erst darauf gestoßen bin, denn jetzt musste ich nicht so lange auf den zweiten Teil warten, weil der ist ja jetzt schon erschienen.
Ja, genau, den zweiten Teil, hast du den da gerade schon? Ja. Ist das der Kreis?
Es ist der Kreis.
Okay, hm? Dieses Jahr erschienen.
Dieses Jahr erschienen und ja, es geht wieder los mit einem ganz anderen Fall, aber der auch wieder in diese politische Ebene abhebt nachher. Mhm. Also es fängt immer an, dass man denkt, ja, normales kriminelles Milieu und dann kommen aber die Hintergründe so peu à peu stückchenweise mit raus. Mhm. Den habe ich aber auch noch nicht gelesen. Also nur
auf den freust du dich.
Ja, auf den freue ich
mich jetzt den nächsten Tag. Alles klar, gut. Möchtest du weitermachen oder soll ich weitermachen?
Ich kann auch noch weitermachen. Ja, also gerne. Ich habe dann noch eins, das ist wirklich jetzt eine Neuerscheinung. Jonathan Lee, Der große Fehler, ist bei Diogenes erschienen. Das ist ein Hardcover allerdings. Mhm. Also der Roman geht auch wieder ein Roman, der eine Mischung ist aus Fiktion und Fakten. Das finde ich ganz interessant. Der Protagonist, Andrew Green, wird schon ganz am Anfang erschossen vor seinem Haus.
Okay, ja.
Andrew Green ist ja ein Name, der sagt einem überhaupt nichts. Es könnte auch Michael Müller sein oder so für mich.
Ja.
Und auch der Autor hier, Lee, schreibt, den kennt eigentlich überhaupt keiner. Aber das ist der Gründungsvater des Central Parks in New York. Das ist derjenige, der die Stadtplanung in New York so vorangetrieben hat, dass es dieses Greater New York gibt, also wo Stadtteile zusammengewachsen sind. Also Der hat unheimlich viel in dieser Richtung gemacht, aber es kennt ihn niemand mehr. Mhm. Und auch der Autor hier, Jonathan Lee, ist da nur drauf gekommen auf ihn, weil er eben selber gerne im Central Park spazieren geht und irgendwann mal auf so eine, in irgendeiner Ecke von diesem Riesenpark auf eine Steinbank gestoßen ist. Und da stand so eine Inschrift drauf, Andrew Green, Gründer des Central Parks. Mhm. Und da hat er dann angefangen zu recherchieren.
Okay. Mal was, okay, finde ich jetzt faszinierend. Die Figur, die es wirklich gegeben hat und die aber niemand wirklich kennt, obwohl Central Park ja ein Begriff ist für eigentlich jeden.
Ja, und er hat auch alle, also viele Gebäude oder so oder Sachen in New York initiiert, auch den U-Bahnbau weiter voranzutreiben, in einer bestimmten Art und Weise. Also das ist, finde ich, schon faszinierend.
Mhm, okay. Und das Buch heißt jetzt Der große Fehler.
Ja.
Warum?
Das ist mir Spoiler. Auch nicht so ganz klar.
Okay.
Also es gibt sicherlich mehrere Interpretationsmöglichkeiten dafür, wenn man das Buch gelesen hat. Einmal so diese Kernaussage, die Welt besteht aus Fehlern und Flickversuchen. Jetzt kann man fragen, war es ein großer Fehler, dass Andrew Green allerdings wirklich schon im hohen Alter von über 80 Jahren erschossen wurde? War das ein Fehler seines Mörders, dass er ihn irgendwie verwechselt hat? War es ein Fehler von Andrew Green? So, er hatte ja durchaus auch Feinde, einfach so ganz normal. Der fuhr also immer mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn von seinem Büro nach Hause. Ich weiß gar nicht so recht, worauf ich das zurückführen soll, weil dieser Andrew Green zum Beispiel kommt aus ganz einfachen Verhältnissen, ist auf einer Farm aufgewachsen. Mhm. Und ich finde das faszinierend, innerhalb welch kurzer Zeit, in wie wenigen Jahren er sich praktisch von einem, ja, er hat da zwar eine Schulbildung genossen, aber nichts Besonderes. Der hat sich zu einem ganz bedeutenden Anwalt entwickelt. Also der hat ein Jurastudium gemacht.
Mhm.
Also es ist schon faszinierend, diese Persönlichkeit.
Ja.
Der Stil war für mich erstmal so ein bisschen befremdlich. Der wirkt so ein bisschen, wie soll ich sagen, altmodisch.
Okay.
Ein bisschen
muss man sich erstmal reinfinden.
Ja, muss man sich erstmal reinfinden. Und am Anfang dachte ich, ach, das ist jetzt eigentlich nichts für mich. Aber je mehr Kapitel dazu kamen oder je mehr Seiten, also nach 30 Seiten oder so, habe ich gedacht, ach doch, klar, das passt auch und das gefällt mir gut. Und ja, es kommen so ganz viele Facetten von dem Leben da zu der Zeit in New York eben auch mit rein. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Also der ist, das muss ich mal muss zeitlich nochmal richtig einzuordnen. '03 ist Andrew Green ermordet worden.
Okay.
Das heißt also, das lag alles im ja, 18. Jahrhundert, ne? Müsste das dann sein.
So Jahrhundertwende dann.
Also auch sein Leben davor. Und das ist natürlich auch so eine Zeit des Aufbruchs und der Entwicklung und so. Also sehr spannend. Mhm. Okay. Aber immer diese Person steht im Vordergrund und ja, auch da hat es mich wieder fasziniert, wie Fiktion und Fakten miteinander verbunden werden und eben kein trockener Sachbericht oder keine trockene Biografie, sondern so richtig mit Leben gefüllt.
Mhm. Klingt super. Ich habe ja auch das Exemplar hier neben mir liegen, weil es mich auch sehr interessiert hat. Und wenn ich so deine Rezension höre, werde ich mir das jetzt die Tage endlich mal durchlesen. Gönnen. Ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich fand das Cover irgendwie sehr interessant mit diesem Elefanten vorne drauf. Der hat mich neugierig gemacht. Und ja.
Ja, der Elefant hat auch einen Bezug. Ich habe auch erst gedacht, Elefant, New York, was hat das jetzt miteinander zu tun? Er hat auch einen Bezug zu einem anderen Protagonisten in diesem Buch.
Okay, ich bin gespannt.
Ah ja, da fällt mir noch eine Interpretationsmöglichkeit ein mit dem der große Fehler. Das könnte sich auf diese Person beziehen.
Okay, gut. Ich werde an dich denken, wenn ich dieses Buch lese.
Ja, danach unterhalten wir uns nochmal und dann gleichen wir, wo wir meinen, wo der große Fehler denn
sehr gerne liegt. Sehr gerne. Wir werden den großen Fehler finden, aber es ist auf jeden Fall kein großer Fehler, dieses Buch zu lesen. Von
absolut
daher
nicht,
absolute Empfehlung von Brigitte und hoffentlich bald auch von mir, sobald ich es gelesen habe. So, und noch ein Buchtipp?
Ja. Das lese ich immer so häppchenweise. Das ist dieses Buch von Axel Hacke, Ein Haus für viele Sommer. Das ist eine sehr schöne Sommergeschichte. Das ist für alle Leute, die sich jetzt nach 2 Jahren Pandemie sehen, wieder rauszukommen, in den Süden zu kommen, Ferien zu machen. Das kennt man ja auch. Ne? Es gibt so magische Orte, an die man sich dann auch immer wieder gerne erinnert. Urlaubsorte, besondere Stimmung, besondere Menschen, die man da getroffen hat. Und das kommt hier alles so ein bisschen mit rein. Also der Axel Hacke hat irgendwann ein Ferienhaus im Süden gekauft. Und das, darüber schreibt er eben, wie er immer da wieder hingefahren ist und so. Also allein dieses Buch in die Hand zu nehmen, finde ich schon sehr schön. Mhm. Es hat so einen himmelblauen Leineneinband.
Lässt es sehr hochwertig aussehen.
Ja. Also, das liest man jetzt nicht mit Sonnenölfingern.
Nein, auf gar keinen Fall. Nein.
Also, es ist einfach auch nur von der Aufmachung her, also für Leute, die sich für schöne Bücher begeistern können, mit wertiger Ausstattung ist das auch ein absoluter Tipp.
Sieht wirklich schön aus. Und vor allem mit dem Silberschriftzug, ja. Das kann man sich auf jeden Fall auch wieder schön frontal ins Regal stellen, einfach weil man das Cover sehen muss.
Und das Cover ist halt mit diesem Bild vorne drauf, mit den Farben, einfach
verbreitet Sommer. Auch viel Sommerlaune. Ja. Also die Sommerleseempfehlung von dir.
Genau.
Sehr schön. Okay, dann habe ich auch noch 3 Buchempfehlungen von, der Frage zu, was ist der große Fehler, gehen wir jetzt mal über zu einem verwirrenden Fantasy-Buch. Denn es ist ein neues Buch von Susanna Clark rausgekommen, die Jonathan Strange und Mr. Norrell geschrieben hat, welches ein über 1000 Seiten Fantasy-Schinken ist, mit Fußnoten à la Terry Pratchett. Ihr neuestes Werk Piranesi hat diese Fußnoten nicht, zum Teil zu meinem Bedauern, zum Teil irgendwo zum Glück, weil schon in Jonathan Strange und Mr. Norrell waren diese Fußnoten sogar eine Seite lang teilweise, sodass du dir am Ende dachtest, okay, und wie war jetzt nochmal die Haupthandlung, die ich hier eigentlich lese, nachdem ich jetzt diese Fußnote beendet habe? Ja, Piranesi ist etwas kürzer als ihr Vorwerk. Das hat nur 269 Seiten, ist im Heine Verlag erschienen, ist ein Taschenbuch und kostet 11 Euro. Piranesi, so heißt der Hauptcharakter dieses Buches. Und wir erfahren zunächst nicht wirklich viel über ihn, außer so ein bisschen, wie er aussieht, dass er ungefähr 1,80 groß ist, ein recht junger Mann, so ungefähr in seinen 30ern, sage ich jetzt mal. Mehr erfahren wir erstmal nicht über ihn, denn er hat nicht viel mehr, was er über sich selbst berichten kann, denn er weiß nicht, wer er ist. Er weiß nicht, wie sein eigentlicher Name ist, er weiß nicht, wo er herkommt und er weiß vor allem auch nicht, wie er an den Ort gelangt ist, wo er sich jetzt befindet, denn er befindet sich in einem Haus. Beziehungsweise es wird immer das Haus genannt, so wie es auch immer das Meer und der Himmel genannt wird, denn es ist ein magisches Haus. Dieses Haus hat quasi drei Stockwerke. Der unterste Stock ist bedeckt mit Meer. Der zweite Stockwerk ist quasi die Lebenszone für die Menschen, sage ich jetzt mal. Also da können Menschen und Tiere leben. Und der oberste Stockwerk ist gefüllt mit dem Himmel.
Klingt das nicht alles ein wenig gruselig?
Ja, es wird auch noch gruselig, denn dieses Buch wirft sehr viele Fragen auf. Denn wie gesagt, er weiß halt nicht, wer er ist. Er weiß nicht, was er dort machen soll.
Gibt es denn noch andere Lebewesen um ihn herum oder ist er da ganz alleine?
Nee, er ist nicht ganz alleine, aber vielleicht wäre es für ihn besser, wenn er alleine wäre. Es gibt, er beschreibt es selbst, einen Moment, er beschreibt sich und die anderen Menschen als die ersten 15 Menschen seit Anbeginn der Welt. Denn seine Welt ist halt dieses Haus, er weiß nicht, was drumherum ist. Ja, es gibt 15 Menschen insgesamt, der erste ist er selbst. Der zweite ist der andere. Er wird auch immer nur der andere genannt. Wir kennen nicht seinen Namen. Wir wissen auch nicht, ob der andere überhaupt einen Namen hat und ob der andere seinen Namen überhaupt kennt. Und die anderen 3 bis 14 Menschen, über die gibt es nicht viel zu berichten. Die sind alle tot. Genauso wie auch der 15. Mensch. Dieser Mensch wird das zusammengefaltete Kind genannt. Das Kind ist auch tot. Die Menschen hat er in verschiedenen Abschnitten des Hauses gefunden, in verschiedenen Korridoren und verschiedenen Vestibülen, in denen er sich rumtreibt, denn dieses Haus ist nicht gerade klein, es gibt sehr viel zu entdecken in dem Haus und es wirft immer mehr Fragen auf. An jeder Ecke stehen irgendwelche Statuen, die er dann beschreibt und die er auch sehr schön findet. Bei einer Statue gibt es sogar eine Referenz auf C.S. Lewis mit Die Chroniken von Narnia. Denn es wird die Statue eines Fauns beschrieben, die auch mit seiner Lieblingsstatue ist. Und da stellt er sich dann immer den Faun vor, wie er mit einem Mädchen in einem verschneiten Wald ist und mit ihr tanzt. Und das ist ja die Szene in dem ersten Teil von Die Chroniken von Narnia, wo der, wie heißt der Faun jetzt nochmal? Mr. Tumnus mit der kleinen Lucy sich dort das erste Mal trifft und ihr dann auch auf seiner Flöte was vorspielt und tanzt. Genau. Es ist ein sehr verwirrendes Buch. Ich kann auch nicht so viel mehr darüber erzählen, ohne großartig noch Spoiler wegzugeben. Es geht auf
jeden
Fall.
Kann man denn da aus Fenstern rausgucken oder ist das alles so abgeschlossen?
Das ist eine sehr gute Frage. Da ist er noch nicht drauf eingegangen.
Okay.
Er beschreibt immer nur die Statuen, denen er halt begegnet und halt das Meer. Und das Interessante ist auch, es wird immer das Meer, die Welt, das Haus, es wird alles auch immer mit den Anfangsbuchstaben groß geschrieben, was für mich so den Eindruck erzeugt, das sind eigene Charaktere in diesem Buch, was nochmal so eine urige Stimmung halt auch verbreitet, als wäre dieses Haus wirklich lebendig, so wie das Meer lebendig ist. Es ist auch immer zugegen, weil man es durch das ganze Haus rauschen hört. Und dann gibt es ja auch noch die Gezeiten, heißt, das Meer breitet sich in den untersten Etagen auch immer weiter aus. Es gab wohl auch mal den Vorfall, dass der andere, der sich mit den Gezeiten nicht so gut auskennt, fast gestorben wäre, weil das Meer ihn überrascht hat in einem der Vestibüle, als er sich dort aufhielt. Ja, und Piranesi hat ihn dann gerettet. Ja. Also ein sehr verwirrendes Buch, aber es macht unglaublich viel Spaß, es zu lesen. Einfach, weil man auch immer denkt, okay, es müssen jetzt irgendwann mal Antworten kommen. Aber ob es Antworten gibt, das verrate ich nicht, denn ich finde, dieses Buch muss man erlebt haben.
Okay.
So, das war's zu meiner Fantasy-Empfehlung schon mal. Wir kommen zu einem Geschichtsbuch. Mhm. Von den Ägyptern bin ich übergegangen zu den Griechen und zu den Römern. Es ist ein Buch rausgekommen, das heißt Dark Rome, schwarzes oder dunkles Rom, von Michael Sommer. Das Buch ist im März erschienen. Es ist bei CH Beck in gebundener Form rausgekommen, hat 288 Seiten, ist also nicht so ein dicker Schinken wie mein Ägyptenbuch, kostet 23 Euro und es ist auch deutlich anders aufgebaut als das Ägyptenbuch. Während man ja von bei einem normalen Geschichtsbuch davon ausgeht, okay, es werden Daten und Fakten runtergerattert, es wird einmal die ganzen Epochen entlang gegangen und dann hat man so einen Gesamtüberblick. Behandelt Dark Rome jetzt eher so, ja, was passiert hinter den Kulissen des römischen Alltags? Mhm. Es gibt jetzt nicht nur Zeiten und Fakten wieder, sondern wie haben die Personen damals gelebt? Also ich würde es jetzt auch nicht in dem Sinne als das klassische Geschichtsbuch titulieren, sondern ich drücke es jetzt mal wie mein Cousin aus, es ist eher so eine Art Boulevard-Geschichtsbuch. Schon so, was könnte hinter verschlossenen Türen abgegangen sein? Das Ganze startet, beziehungsweise die erste Zahl, die einem entgegengeworfen wird, ist 63 vor Christus, also so ist ungefähr die zeitliche Einordnung. Der erste Name, der auch erwähnt wird, ist Cicero. Also nur, dass man schon mal eine geistige Einordnung hat. Ja. Genau, richtig. Genau, Rom in der Antike. Ja, also dieses Buch ist hochinteressant. Ich meine, gut, es gibt auch etwas weniger interessante oder schönere Themen, die dort behandelt werden. Das ist die erste Überschrift, die einem entgegenkommt, ist nämlich zum Beispiel, es war kein Nachttopf da.
Aber sowas würde mich auch immer brennend interessieren.
Also man erfährt, wo die Römer quasi das ein oder andere Geschäft erledigt haben. Zum einen wird auch berichtet, dass ja Geschäfte erledigen auch gerne mal in größerer Gesellschaft erledigt wurde, wo dann mehrere Nachttöpfe quasi besorgt wurden. Und dann hat man sich halt während des Gesprächs locker mal eben erleichtert, um es freundlich zu formulieren. Es wird auf die gesellschaftlichen und sozialen Stände eingegangen, über die Räumlichkeiten werden beschrieben, wie die verschiedenen genannt werden und wie es von den öffentlichen dann doch zu den eher geschlossenen und getrennten Räumen überging. Es wird auch sehr viel in Bezug auf Griechenland noch eingegangen. Gerade Homer und die Odyssee werden sehr, sehr häufig genannt. Mhm. Ich meine, gut, Römer und Griechen hängen auch stark miteinander zusammen. Was die Mythologie angeht, die ich würde mal schon fast sagen, voneinander irgendwo geklaut haben, weil die dieselben Götter haben, nur mit verschiedenen Namen. Das ist so. Die haben die gleichen Götter. zu den sozialen und gesellschaftlichen Ständen wird auch noch behandelt, für wen schickte es sich zum Beispiel eine Geliebte zu haben? Wer durfte heiraten und gleichzeitig noch seinen Harem betreiben, während andere in den örtlichen Puff gehen mussten, um es so zu formulieren? Die Leute in höheren Gesellschaften, es war vor allem eine Frage des Geldes, wie der Autor auch beschreibt, wer dann Geliebte haben durfte und wer nicht. Es wird auch noch auf eine besondere Bedeutung, wo wir schon bei öffentlichen und geschlossenen Räumen sind, die Bedeutung von Schlüssel und Schloss wird nochmal drauf eingegangen. Dadurch, dass ja Gesellschaften sich gegründet haben, gründete sich ja auch der Begriff des privaten Eigentums. Das private Eigentum musste geschützt werden. Wie macht man das? Indem man Schlüssel und Schloss verwendet, natürlich. Bedeutung von Schlüssel und Schloss findet auch nochmal große Bedeutung durch Beschreibung von Kunst- und Wandgemälden, die Schlüssel und Schloss dann nochmal groß und prunkvoll darstellen. Es wurde aber trotzdem weiterhin auch noch sich nicht nur auf diese Methode des Schutzes, aber dann alleine verlassen, sondern es galt immer noch ein Zauber, zum Beispiel an Türen anzubringen. Also so ganz ohne, wie ist das Wort, was ich jetzt suche? und ein bisschen Aberglaube, so ja. hat es dann doch noch nicht ganz geklappt, genau.
Ja gut, aber vielleicht war auch der Gedanke dahinter, also Schlüssel und Schloss für den Normalsterblichen schon, aber genau. gegen irgendwelche bösen Geister oder Götter würde das ja dann nichts helfen.
Genau.
Und da muss man wahrscheinlich andere Mittel anwenden.
Zum einen das und zum anderen, wenn dann doch mal ein Dieb kommen sollte, hat der sich gedacht, da ist ein Zauber, möchte ich jetzt wirklich verflucht werden? Nein, möchte ich nicht, denn Michael Sommer hat auch beschrieben, dass der Zauber tatsächlich immer noch am meisten irgendwelche Einbrecher tatsächlich ferngehalten hat, weil die halt recht abergläubisch doch auch waren.
Okay.
Soll man nicht meinen, aber fand ich sehr interessant. Ja. Also würde ich jedem empfehlen, der wirklich mal ein leichtes Geschichtsbuch lesen möchte, wirklich nicht nur Daten entgegen
Schlachtenherrscher.
Schlachtenherrscher. Für jeden, der darauf aus ist, wird Dark Room jetzt eher nicht sein, aber es ist eine sehr schöne Lektüre mal für zwischendurch, die nicht sehr schwierig geschrieben ist und ja, kann man sich sehr gut durchlesen.
Ja, klingt interessant. Würde ich wahrscheinlich auch reingucken wollen.
Kann ich dir nur empfehlen. So, und was ich auch gerne noch empfehlen möchte, da in letzter Zeit doch öfter mal die Nachfrage nach sowas kam, zum Thema Astronomie und Sternkunde, würde ich ganz gerne empfehlen, Wundervolle Welt der Sterne. Ist als Hardcover im Dorling Kindersley Verlag erschienen, kostet 19,95, hat 224 Seiten. Es ist ein wunderschön aufgemachtes Astronomiebuch über unser Sonnensystem, über die Milchstraße und über diverse Galaxien. Der Text ist geschrieben von Will Gator und die Illustrationen sind von Angela Rizza und Daniel Long. Das Buch ist halt wirklich komplett illustriert. Du hast dort keine Fotos und die Illustrationen sind wunderschön. Es ist wunderschön aufgemacht. Allein das Cover ist richtig schön gestaltet. Die Seiten haben auch einen Goldschnitt. Das lässt das Ganze nochmal hochwertiger erscheinen. Es hat auch ein eingenähtes Lesebändchen, welches, glaube ich, auch in Goldton gehalten ist. Das sieht wirklich unglaublich schön aus. Das Buch gibt einem wirklich so einen kompletten Überblick, was es halt über unser Universum oder über unsere Galaxie zu wissen gibt. Klar, unsere ganzen Planeten werden dort erklärt. Es wird auf die verschiedenen Monde werden zum Beispiel noch erklärt. Welche Planeten haben Vulkane? Zum Beispiel ist die Venus ja komplett durch Lava bedeckt, durch getrocknete Lava. Der größte Vulkan, Fun Fact, ist auch nach einer ägyptischen Göttin benannt, die Ma'at heißt. Götternamen kommen einem da wirklich auch sehr häufig entgegen. Der größte Vulkan des Mars heißt nämlich zum Beispiel Olympus Mons und der ist doppelt so groß wie der Mount Everest. Das fand ich sehr interessant. Ja. Ich habe als Kind, ich weiß noch, ich hatte zwei so Mickey-Maus-Sachbücher, wo einem unser Sternsystem erklärt wurde. Und ich habe diese Bücher geliebt. Und jetzt in so ein Buch nochmal wieder reingucken zu können, das fand ich unglaublich schön. Das hat so ein paar Erinnerungen wachgerufen.
Ja, ich glaube auch, also ich bin zum Beispiel ein absoluter Fan von Illustrationen. Also zum Beispiel auch bei Pflanzenbüchern oder so. Ich habe eigentlich immer lieber die Ausgaben, die Illustrationen haben, die gute Illustrationen der Pflanzen, der Blüten und so weiter haben, lieber als Fotografien. Also das, ja, ist meine persönliche Vorliebe und deshalb wäre das wahrscheinlich auch schon mein Ruin, das Buch, was du jetzt gerade vorgestellt hast, das muss ich natürlich haben.
Ja, kann ich verstehen. Ich mag Zeichnungen da tatsächlich auch lieber. Nicht, dass ich die Fotos nicht zu schätzen wüsste. Die sind auch unglaublich schön. Aber sowas nochmal künstlerisch darzustellen, ist auf einem anderen Level. Ja,
ganz genau.
Genau. Ich hätte noch ein paar Fun Facts sonst aus diesem Buch rausgeschrieben, die ich auch sehr cool fand, weil ich fand, das wusste ich nämlich auch noch, der Saturn hat nämlich die meisten Monde. Möchtest du raten, wie viele?
Nein, ich habe überhaupt keine Vorstellung.
Okay, der Saturn hat 82 Monde.
Oh.
Der größte ist, einer davon ist Hyperion. Und Fun Fact, er sieht aus wie ein aufgedunsener Schwamm. Das ist so süß. Genau, ansonsten geht dieses Buch auch noch weiter drauf ein über Geburten eines Planeten, wie entsteht ein Planet überhaupt. Und es werden natürlich auch so Sachen wie Supernova und das schwarze Loch behandelt. Hm. Mhm.
Ja.
Ein Must-Read für alle astronomisch Interessierten.
Ja, also sowohl für Kinder.
Ja, tatsächlich auch für Kinder. Ja. Es wird,
ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr anschaulich ist, ja. So mit den Illustrationen auch.
Ja, ist es. Es ist zwar schon auch ein recht, natürlich ein großes Buch, dadurch, dass es auch ein Sachbuch ist, aber es ist auch tatsächlich für Kinder geeignet extra.
Ja, ich denke, das legt man auf den Tisch und man guckt zusammen drauf.
Genau.
Und entdeckt zusammen und so. Ja,
doch, genau,
das stelle ich mir sehr schön
vor. Für Kinder und Erwachsene gedacht. Ja. So. Wir hatten 6 Buchempfehlungen, aber es gibt natürlich auch Bücher, über die wir uns freuen, die jetzt bald rauskommen werden, beziehungsweise die vielleicht schon draußen sind und die wir unbedingt noch lesen möchten. Was steht denn auf deiner To-Be-Read-Liste?
Also, wo ich mich drauf freue, ist, im nächsten Monat, im Juni, kommt der 12. Fall für Gamache. Also, wer Louise Penny jemals gelesen hat. Mhm. Kennt auch Gamache. Und wie gesagt, da freue ich mich drauf. Also wir haben doch eigentlich alle Gamache-Fälle gut gefallen. Also einfach so das Setting, also wo, ne, die Umgebung, die Leute, die Charaktere, das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen.
Ja,
deshalb freue ich mich darauf. Das ist in der Lektüre. Ja, natürlich passiert immer ein Kriminalfall und der ist auch mehr oder weniger spektakulär oder nicht spektakulär, aber es hatte im Ganzen für mich doch so eine eher ruhigere Atmosphäre. Also das kann ich zur Entspannung lesen, ja.
Okay, dann weiß ich jetzt aber auch mal, wo ich Louise Penny mit einordnen kann, wenn mal wieder die Frage kommt, ich möchte nichts Blutiges, sondern eher etwas ruhigeres, ambientereicheres.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber nicht vergleichen mit ruhig, wie das zum Beispiel mal Martha Grimes oder so. Mhm. Also das ist noch wieder eine andere.
Okay. Kann man die denn, weil das jetzt der 12. Fall ist bei den Krimis oder auf Thrillern ist das ja gerne mal so, die haben zwar eine Reihenfolge und der Protagonist, also der Kommissar, der macht natürlich eine Wandlung durch, aber kann man die Fälle unabhängig voneinander
lesen? Ja, kann man. Ja,
okay.
Kann man.
Mhm? Okay.
Also vielleicht ist es wie immer bei solchen Reihen, dass im ersten Band die Charaktere ein bisschen ausführlicher dargestellt werden, aber nein, also man kann das wirklich unabhängig lesen.
Okay. Das
ist kein Problem.
Gut zu wissen.
Das nächste, wo ich mich drauf freue, obwohl ich eben eigentlich kein Katzenliebhaber bin, ist der literarische Katzenkalender von Chetney.
Aha.
Der kommt nämlich auch jetzt schon im nächsten Monat raus. Also nicht, dass man denkt, Kalender erst so nach dem Sommer. Nee, den gibt's ab nächsten Monat. Und die Fans wissen das.
Mhm.
Und die es noch werden wollen, müssen sich ranhalten, denn das ist, also die Auflagen sind oft schnell weg.
Ja, der ist unglaublich schnell weg, ja. Ich wundere mich auch jedes Jahr wieder, wie schnell der nachgefragt wird und wie schnell der dann auf einmal weg ist. Und einfach, was für eine Beliebtheit dieser Katzenkalender hervorruft.
Ja, aber der ist auch immer unheimlich schön aufgemacht mit sehr schönen Fotografien auch und so. Also doch.
Ja, cool.
Und das dritte, was heißt, auf das ich mich freue, aber da bin ich gespannt und auch das werde ich mal zur Entspannung lesen. Das ist von dem Manfred Lütz.
Mhm.
Kommt jetzt als Taschenbuch raus. Neue Irre. Also Manfred Lütz ist ja
Psychiater,
der doch mit einer gewissen Distanziertheit über seinen Berufsstand und auch seine Patienten schreibt, der selber auch als er ist eher Kabarettist als Comedian.
Okay.
Also das muss man sich vorstellen, ne? Gediegener Psychiater in einer Klinik, aber arbeitet auch mal als Kabarettist.
Ja, cool.
Das finde ich ganz gut. Also von ihm kommt jetzt dieses Buch, was ich glaube auch schon vor einem Jahr oder so erschienen ist als Hardcover, kommt jetzt raus. Neuere, wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen.
Mhm.
Und als normal führt er dann so Charaktere auf wie Trump, Boris Johnson, dann ja, ich kriege das nie zusammen, Kim Jong-un heißt der, glaube ich, ja. Dieser Nordkorea-Führer.
Kim Jong-un.
Kim Jong-un, genau. Ich sag ja. Immer schwierig. Und natürlich jetzt ganz aktuell Herr Putin.
Ich habe drauf gewartet, Herr Putin bestimmt auch. Mhm.
Und also wer Lütz schon mal gelesen hat, das kommt ja immer alles so ja locker, flockig rüber, aber das hat eben eine Substanz. Er weiß schon, worüber er da spricht.
Mhm. Okay.
Und die Themen sind ja eigentlich sehr ernst und ja, aber die Bücher haben eine positive Grundstimmung, kann ich dazu nur sagen. Okay.
Ja, Respekt, wenn man so ernste Themen so witzig und auch unterhaltsam erklären kann. Ja. Mhm. Also gerade auch für ein Sachbuch.
Ja, ich finde das immer, ja, da kann man sicherlich manches dran kritisieren, eben das dadurch, dass es so teilweise etwas überspitzt formuliert wird, etwas in die ironisch-satirische Ecke auch geht. Wo bleibt denn da der wissenschaftliche Anspruch? Mhm. Aber im Grunde genommen, also wenn ich das lese, muss ich oft nicken und sagen, ja, stimmt, empfinde ich auch so.
Okay, es gibt einen Wiedererkennungsfaktor.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, sehr schön. Das waren deine drei, oder hast du noch eins?
Okay. Das waren jetzt meine drei Sachen. Im Sommer ist es ja manchmal etwas dünner, habe ich jetzt festgestellt. Aber dafür lesen wir ja jetzt alle schon ganz fleißig die Vorschauen für die Herbstneuerscheinung.
Ja.
Da sind ja doch so die einen oder anderen literarischen Leckerbissen dabei, würde ich sagen.
Oh ja, Sina und ich haben ja, ups, da geht mein Zettel flöten. Sina und ich hatten ja die Random House Vorschauen jetzt schon alle durchgeguckt, die ja in so einem netten kleinen Paket hier mal ankommen. Ja, da war sehr vieles bei, worauf ich mich freue und das meiste ist, glaube ich, bei mir schon für Oktober angekündigt. Also der Oktober, ich glaube, der Oktober wird prinzipiell immer so ein guter Büchermonat.
Ja, ja. Also da, eigentlich ist es immer ein bisschen schade, weil dann manchmal so Titel hinten runterfallen, weil man gar nicht so alles wahrnehmen kann, weil da, das ist wirklich so die Fülle.
Ja, du hast so eine Überflutung an Neuerscheinungen und du weißt nicht, welchem Buch widme ich mich jetzt zuerst.
Genau. Mhm. Also Herbst, ja, Oktober, glaube ich, ist immer so wie der Erntemonat in der Literatur.
Oh, schön formuliert. Erntemonat der Literatur. Oh, so werden wir die Podcast-Folge im Oktober nennen. Der Erntemonat. So, ich freue mich aber auch noch auf Bücher. Eins hatten wir ja jetzt schon genannt. Jonathan Lee, Der große Fehler, liegt hier. Ich glaube, zu dem Buch muss ich jetzt auch nichts mehr großartig sagen. Auf das Buch freue ich mich unglaublich. Ich habe noch ein Buch auf meiner Liste, das hat mir eine Freundin empfohlen, als ich mal gesagt habe, ich möchte gerne mal was Humorvolles lesen. Humorvoll ist ja immer so ein bisschen kritisch, weil was empfindet man jetzt als humorvoll? Wo wird der Humor jetzt auch wirklich getroffen? Da sie einen sehr ähnlichen Humor hat wie ich, hat sie mir jetzt ein Buch empfohlen, das heißt Der wunderbare Massenselbstmord.
Ah ja.
Mhm. Wir lassen den Titel einmal wirken. Das Buch ist von Arto Pasilina oder Pasilina wird dann ausgesprochen.
Ja, ich erinnere mich.
Kommt aus dem Finnischen, ist im Lübbe Verlag erschienen. Es geht um den Protagonisten Onni Rellonen.
Also finnische Namen, sind sehr schwer für uns auszusprechen.
Oh ja, nicht nur die finnischen Namen. Also der Protagonist, der Onni, der liest einen Anzeigetext, denkst du an Selbstmord, du bist nicht alleine. Er hat Selbstmordgedanken und er möchte sich halt selbst umbringen und er merkt dann halt, ich bin ja nicht alleine, denn soweit ich weiß, geht er dann an eine Stelle, wo er sich das Leben halt nehmen möchte und da ist aber schon jemand, der hat das Gleiche vor, ja verdammt, der nimmt mir jetzt meinen Platz weg und ich weiß nur so viel, im Laufe dieses Buches treffen sich mehrere Leute zusammen, die halt ihren Selbstmord planen und die quasi irgendwie einen Bus mieten, um an eine bestimmte Stelle zu fahren, um quasi da ihr Ritual zu vollziehen, dass sie sich alle das Leben nehmen wollen. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Ich bin sehr gespannt, was mich dort erwartet.
Ja, ich habe den Autor früher schon mal gelesen und das ist, also für mich verbinde ich das immer mit dieser speziellen Art, wahrscheinlich ist das gar keine spezielle finnische Art des Humors. Vor vielen Jahren gab es einen Regisseur, also den gibt es auch heute noch, aber damals war der bei uns richtig en vogue, das war Kaarus Mäki. Mhm. Und solche Kaarus Mäki-Filme, wenn da ein neuer ins Kino kam, war ich da. Weil es ist so eine, ja, so eine Art von schwarzem Humor, aber irgendwie einem, der ist nicht zynisch. Mhm. Also, ne, der wird nicht bösartig oder so, der Humor. Der ist zwar wirklich schwarz, aber also wie das mit diesem Massen-Selbstmord. Aber nee, er ist niemals zynisch. Also die Protagonisten behalten ihre Würde. Auch wenn man über sie lacht oder lächelt, sie behalten ihre Würde. Und das finde ich, das ist so gekonnt, das habe ich sonst eigentlich noch nicht wieder bei jemandem angetroffen. Außer damals eben bei Kaarus Mäki oder dem Pasilina als Autor.
Okay, jetzt bin ich noch gespannter, weil so ein Grad dann halt auch zu wandern, dass es nicht ins Lächerliche abdriftet, ist auch wieder eine Kunst. Und ja, von dem finnischen schwarzen Humor habe ich schon gehört. Die haben eine sehr eigene Form von Humor. Ich habe auf dem Rücken des Buches da gelesen, das Einzige, was ernst zu nehmen ist im Leben, ist der Tod und selbst den sollte man nicht groß ernst nehmen. Also ich glaube, dass dieses Zitat stimmt schon irgendwie sehr auf dieses Buch ein. Ich bin gespannt. Und worauf ich mich noch freue, dieses Buch habe ich genau in der Rowohlt-Vorschau nämlich gesehen. Beziehungsweise als ich jetzt die Tage ein paar Neuerscheinungen nochmal über Libri vormerken wollte, um zu gucken, was kommt denn jetzt so im Juni raus? Und da kommt ein Buch raus, das heißt Eroberung. Und Eroberung, dafür muss ich einmal kurz ein Foto aufrufen, denn ich habe mir die Inhaltsangabe abfotografiert, weil ich mir dachte, das muss man einmal vorlesen. Und zwar, einen Moment, ich habe dieses Buch da, so, da ist die Inhaltsangabe. Und zwar ist das Buch von Laurent Binet. Es kommt aus dem Französischen. Und ich lese einmal kurz vor, weil das muss einmal sein. Was, wenn in der Geschichte Europas zwei Dinge anders gelaufen wären? Erstens, die Wikinger wären mit Pferden und eisernen Waffen bis nach Südamerika gesegelt. Zweitens, Kolumbus hätte Amerika nicht entdeckt. In diesem Fall erobern die Inka Europa. Sie landen im 16. Jahrhundert in Portugal, besiegen Karl V. in Frankreich und die Anhänger der Inquisition in Spanien. In Deutschland helfen ihnen die Fugger, das viele Gold zu verteilen. Im Herzen von Paris wird eine Pyramide errichtet. In Wittenberg schlägt man nach Luthers Tod die 95 Thesen der Sonne an. Federschmuck ziert die Häupter der Europäer, auf den Feldern wächst Quinoa, Schafe sind heilig. Also es ist ein Roman, der halt mit so einer alternativen Realität herumspielt, halt basierend auf diesen zwei Änderungen in der Geschichte. Mhm. Und von da aus dann, wie hätte unsere Geschichte denn dann verlaufen können? Ich bin so gespannt auf dieses Buch.
Ja, der Ansatz ist doch wirklich toll.
Ja, es hat vor allem auch ein sehr interessantes Cover. Da ist nämlich auch eine Person abgebildet, die halt eher so Inka-Kleidung auch trägt mit einem Speer. Und ich finde die Aufmachung des Buches sehr hübsch, sehr toll. Hat mich schon neugierig gemacht. Und als ich das dann gelesen habe, okay, alternative Realität, ich bin dabei, das will ich mir durchlesen. Ja, das und ich bin noch sehr gespannt auf eins, was ich in der Random House Vorschau gesehen habe. Das heißt Der mexikanische Fluch. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wer die Autorin ist, aber da berichte ich sonst in der nächsten Podcast-Folge nochmal drüber. Da bin ich nämlich sehr gespannt drauf, weil ich das schon sehr häufig über BookTube gesehen habe, als es nämlich in der englischen Sprache rauskam. Das kommt nämlich eigentlich aus dem Spanischen beziehungsweise aus dem Mexikanischen halt. Und es ist so eine Gothic-Horror-Story schon eher so ein bisschen. Auf die bin ich sehr gespannt, weil die wurde sehr gehypt auf BookTube und ich bin jetzt sehr gespannt, ob sie diesen Hype verdient.
Das wirst du uns berichten.
Das werde ich berichten. Allerspätestens, das Buch kommt nämlich im Oktober raus. Natürlich, im passend Oktober. Zu Halloween. Spätestens da gibt es dann die Rezension.
Wunderbar.
So, Ja, das war's von uns.
Ja.
Ja. Wir hoffen wieder, dass ein paar sehr schöne Buchempfehlungen für euch dabei waren. Wir hoffen, ihr konntet den Mai mit vielen schönen Büchern verbringen.
Oder auch mit dem einen oder anderen schönen Fest.
Oder mit dem, ja, schöne Feste. Es kommen noch ein paar Feste jetzt im Juni und sehr viele schöne Bücher auch im Juni. Wir hoffen, ihr bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.